Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Movie Buddies. Ich bin wie immer euer Filmfreak Rich und bei mir sitzt wie jedes Mal mein Kumpel
Patrick. Servus!
Eines der größten, wenn nicht sogar das größte Event für Filmpreise, die verliehen werden in jeglichen Kategorien, findet wie jedes Jahr, auch dieses Jahr wieder, 2026 im März statt. Die Rede ist von den Oscars. Und wir haben dieses Jahr einen Film, der mit ganzen 16 Nominierungen ins Rennen geht. Das sind 2 Nominierungen mehr als die bisher besten Filme, die mit jeweils 14 Nominierungen an den Start gingen. Das war einmal Titanic 1997 und La La Land war, glaube ich, 2022. Die hatten jeweils 14 Nominierungen. Unser heutiger Podcast-Film überbietet das Ganze um ganze 2 Nominierungen. Gut, eine Nominierung ist zum allerersten Mal neu, nämlich für das beste Casting.
Aber trotzdem wären es dann ohne diese auch noch 15, also eine besser.
Ja, genau. Aber dadurch, dass diese Nominierung neu eingestiegen ist, da lässt sich jetzt auch drüber streiten. Ich meine, wir haben es, bevor wir den Podcast angefangen haben,
auch diskutiert, ja. Für mich ist es was, wo ich sage, muss man dafür einen Oscar? Ja, es ist, wenn man einen Film zusammen castet, eine wichtige Sache, den Cast perfekt zusammenzubekommen, siehe gute Filme, oder ob der Film Schrott wird. Ja, aber dafür einen Oscar.
Ja gut.
Das sind andere Oscar-Kategorien für mich, die ausbaufähiger wären oder die man einführen könnte. Wichtiger als jetzt zum Beispiel der beste Cast. Man kann ihn geben, alles legitim, aber da finde ich, hätte man vorher andere
Kategorien reinnehmen können, ja. Müssen. Aber wenn ich jetzt überlege, du hast bestes Set-Design
auch oder
besten Drehort oder was weiß ich, was es da sonst noch alles gibt. Also ich meine, es sind ja ohnehin schon...
Aber den gibt es nicht bei den Oscars.
Ich weiß, aber es gibt...
Bei den gibt es nur bei den Horror-Oscars.
Es gibt ja ohnehin schon Kategorien, wo ich sage, muss denn das sein? Also man hat ja gefühlt willkürlich irgendwelche... Ja. Möglichkeiten, nochmal einen Oscar zu verleihen und nochmal einen und nochmal einen. Ganz ehrlich, für mich ist bester Film, beste Hauptrolle, beste Nebenrolle und vielleicht sogar noch beste Filmmusik eigentlich die besten Nominierungen, die man sich vorstellen kann oder auch die wichtigsten. Ja, vielleicht noch bestes Make-up. Ne?
Auch das beste originelle Drehbuch. Oder Original, so heißt es, das beste Originaldrehbuch.
Ja, aber ganz ehrlich, das
Bester Nebendarsteller.
Deswegen sage ich ja, bester Nebendarsteller. Aber wie viele Nebendarsteller machen einen Film erst wirklich sehenswert, teilweise sogar noch sehenswerter als der eigentliche Hauptdarsteller? Und dann hast du aber eine Kategorie, wo man sagt, ja, beste Frisur. Wo ich sage, naja, okay, wie wichtig kann denn schon eine Frisur im Film sein, wenn es jetzt nicht wirklich ein Film über Hairstyling ist oder so ein Kostümfilm.
Ja.
Wie wichtig kann denn da eine Frisur sein? Okay, so viel zu den Oscars, zu den Auszeichnungen, den Nominierungen. Wir haben heute einen Film im Petto, der dieses Jahr wahrscheinlich einer der begehrtesten Filme sein wird. Und ich finde aber auch zu Recht, und die Rede ist von Blood and Sinners.
Zu Englisch nur Sinners.
Auch da haben wir uns ganz kurz im Vorfeld unterhalten. Wir können es nicht verstehen. Leute, vielleicht weiß das einer von euch, wieso hat man aus dem einfachen Filmtitel Sinners nur für den deutschen Markt Blood and Sinners gemacht?
Um es zu verdeutlichen, dass es ein Vampirfilm ist. Oder was du auch angedeutet hast, dass es halt Blutsbrüder sind plus ein Verwandter. Kann man auch so sehen.
Ja, das stimmt an sich.
Weil mit Sinners an sich kann kaum ein was anfangen.
Wobei ich aber sage, wie interessant wird denn ein Film, wenn du nur Sünder hast?
Du merkst es den Film an.
Ja, ja, aber der Titel Sünder, also Sinners, kann ja schon alles bedeuten. Also das können Verbrecher sein, das kann im sexuellen Bereich sein, das kann in jeglicher Hinsicht sein. Sogar wenn ich jetzt sage, ich habe hier und da mal eine Sünde begangen, ja, ich habe zu viel genascht, ja, zu viel Süßigkeiten, ich bin über meinen Diätplan hinaus, ja, ich habe gesündigt. Das kann alles bedeuten.
Ja.
Und man lässt sich ja ohnehin schon ganz schön viel Zeit, dieses Thema mit den Vampiren überhaupt erst aufzuwerfen.
Ja.
Also warum sollte ich es dann im Vorfeld schon alles verraten? Ich meine, wir stellen, wie auch beim letzten Podcast, den Trailer auf unsere WhatsApp-Gruppe, beziehungsweise unseren WhatsApp-Kanal. Wer sich den Trailer zu Blood and Sinners schon mal angeschaut hat, der Trailer verrät kaum was.
Nein.
Und das ist das Geniale. Und warum sollte ich es dann mit dem Titel kaputt machen wollen? Ja, das ist ungefähr so, als würde ich sagen, okay, wir schauen uns einen Sherlock Holmes Film an und verraten aber im Titel schon, wer der Täter ist, wer der Mörder ist oder keine Ahnung.
So wie bei Columbo.
Ja, und genau da ist es aber kontraproduktiv,
ja.
Unsere Meinung da dazu. Blood and Sinners, wie gerade gesagt im Originaltitel, nur Sinners, ist ein US-amerikanischer, ja, wir nehmen es schon mal vorweg, Vampir-Horrorfilm von Ryan Coogler. Ryan Coogler ist ein Regisseur, der im Vorfeld schon einiges gedreht hat, nämlich sein Durchbruchsfilm im Jahre 2013 war nächster halt Fruitvale Station. 2 Jahre später, nämlich im Jahre 2015, kam mit Creed Rocky's Legacy ein, wenn nicht sogar wahrscheinlich sein bis dato bester Film in die Kinos, weil Sylvester Stallone, wie es der Titel schon verrät, erneut in die Rolle des Rocky Balboa schlüpft und den Sohn von seinem verstorbenen Boxerfreund Apollo Creed für seinen Titelkampf ausbildet. Für Coogler ging es dann weiter mit Space Jam 2021 und dann kam im Jahre 2023 Creed 3 ins Kino und jetzt im Jahre 2025 war dann sein letzter Film Blood and Sinners. Ich habe Blood and Sinners im Kino leider nicht gesehen. Also ich beneide wirklich jeden, der den Film im Kino erleben durfte, weil der Film ist mit seinem Soundtrack und auch seinen Sounddesigns ist der schon eine
Wucht.
Eine Wucht und auch eine Betrachtung wert. Also man müsste ihn sich allein schon wegen seinem Soundtrack anschauen. Aber so viel zum Regisseur, gehen wir gleich hinüber zu unseren Darstellern. In der Hauptrolle, die sogar doppelt besetzt wurde, nämlich mit einer Doppelrolle, die ging an Michael B. Jordan und Michael B. Jordan ist, was das angeht, ja so das Zugpferd von unserem Regisseur, denn hat er in fast jedem seiner Filme mitgespielt.
Heißt Creed, Black Panther.
Fruitvale Station war ja auch die Hauptrolle für Michael B. Jordan.
Ja.
Wie schon gesagt, die meisten kennen ihn einfach als Adonis Creed aus der Creed Legacy-Reihe. Er hat in Kin mitgespielt, das war auch ein relativ guter Film. Für immer Single, Fantastic Four, der damals sogar neu aufgelegt worden ist, mit Miles Teller zusammen. Ja, ich meine, er ist unterhaltsam, man kann ihn sich anschauen. Ich würde ihn jetzt nicht als Oscar-Film oder Oscar-reif betiteln, aber man kann ihn sich auf jeden Fall mal anschauen. Also er erzählt dir von dieser Thematik her grundsätzlich aber nichts Neues.
Okay.
Die weibliche Hauptrolle fällt an Hailee Steinfeld. Die hatte im Jahre 2010 an der Seite von Jeff Bridges in True Grit ihren Durchbruch. Dann kamen Jahre später kam Ender's Game, auch ein sehr geiler Film mit Harrison Ford, allerdings nur in einer kleinen, was heißt klein, in einer, finde ich, bedeutungslosen Nebenrolle. Wir haben The Homesman, 3 Days to Kill, Pitch Perfect, die Reihe, da hat sie, glaube ich, auch mitgespielt. In einer weiteren männlichen Hauptrolle, beziehungsweise in einer weiteren männlichen Rolle haben wir Jack O'Connell. Jack O'Connell hatte im Endeffekt seinen, ja, denke ich mal, bis dato besten Auftritt im extrem harten Jugenddrama Eden Lake.
Stimmt, ja.
Der war ja zeitlang sogar indiziert, also nicht frei verkäuflich. Der ist nur, glaube ich, unterm Ladentisch beworben worden. Wer den Film gesehen hat, weiß warum. Er hat an der Seite von Michael Caine in Harry Brown mitgespielt.
Stimmt, ja.
71, das war auch so ein, glaube ich, Belfast-Drama. Dann Money Monster.
300, Rise of an Empire.
Stimmt. Und auch eine seiner wahrscheinlich besten und bedeutendsten Rollen war in Unbroken, in dem er den Kriegsgefangenen spielt, der sich von den Japanern nicht unterkriegen lässt.
Ja.
Auch ein unglaublich guter und bewegender Film. Leute, den könnt ihr euch auf jeden Fall auch mal anschauen.
Ebenso zu erwähnen ist, dass er in den beiden letzten 20 Years Later, sei es letztes Jahr 25 oder jetzt kürzlich erschienen The Bone Temple, auch mitspielt.
Stimmt, ja. Machen wir weiter mit Omar Benson Miller. Dieser Darsteller ist
in den 2000ern eher eingeführt. Er hat bei 8 Miles mitgespielt, bei der 50 Cent Biografie Get Rich or Die Trying. Genauso bei Transformers, der bekannt ist. Aber wo ich ihn eher gefeiert habe, bei Homefront war er echt super.
Stimmt, genau. Das waren seine Rollen.
Sonst ist er ja eher in Serien beheimatet.
Genau. Last but not least möchte ich einen Darsteller erwähnen, der wahrscheinlich so mit das größte und mit Sicherheit auch populärste Portfolio an Filmen hat, nämlich Delroy Lindo. Dieser war in Filmen zu sehen wie Nur noch 60 Sekunden mit Nicolas Cage in Auf die harte Tour.
Operation Broken Arrow.
Genau, Kopfgeld mit Mel Gibson. Da war er nämlich dieser Chefermittler.
The Heist,
genau, Die letzte Festung. The One mit Jason Statham und Jet Li. Sahara, Abenteuer in der Wüste, Domino, etc., etc. Also wer sich sein Portfolio an Filmen anschaut, der kann nur sagen, es ist der bekannteste und auch der beste Darsteller.
Oder für Isa wahrscheinlich auch bekannt bei Schnapp Shorty.
Stimmt, ja, Schnapp Shorty. War er dann nicht im Vorfeld auch bei, oder im zweiten Teil dann Be Cool mit dabei?
Ja.
Sag ich ja. Kommen wir zur Altersfreigabe. Das ist nämlich ein paar von unseren Zuhörern doch vielleicht recht wichtig, bevor sie weiterhören und sagen, ja, der Film ist ja ohnehin nichts für mich oder für meine Familie. Möchten wir die Altersfreigaben relativ weit am Anfang dann doch immer bekannt geben, bevor wir mit der Story und allem Möglichen weiterfahren. Die ist nämlich nur in Europa bzw. Deutschland mit einer FSK 16 durchgegangen für die ungeschnittene Fassung, während er in Amerika auf ein R-Rating gepusht wurde.
Ist aber auch verständlich.
Wollte ich gerade sagen, aber wer den Film gesehen hat, gerade in seinen letzten Minuten, der weiß warum.
Das oder auch für die Darstellung der sexuellen Handlungen, nenne ich es mal so, oder Andeutungen, ist er in Amerika sehr unangebracht.
Genau, also es sind nicht viele. Also es ist jetzt hier kein Sexdrama oder Erotik-Thriller oder sonst irgendwas in der Richtung und auch überhaupt nicht mit, sag ich mal, Erotik-Skandalfilmchen wie Showgirls oder Basic Instinct zu vergleichen. Aber Nein. Es sind dennoch ein, zwei Szenen inkludiert, wo man sagen könnte, okay, für den europäischen Markt ist es eher äußerst harmlos, aber die Amerikaner, die ja für ihre
brüde Haltung sind.
Ganz genau, für ihre extrem brüde Haltung bekannt auch sind und berüchtigt.
Aber dafür Waffen, Waffen, Waffen.
Ja, aber die Gewaltdarstellung, die lässt natürlich wieder nichts zu wünschen übrig.
Nein, das nicht, das ist super.
Da muss ich ganz ehrlich sagen, hat er für den amerikanischen Markt definitiv dieses R-Rating verdient, ne? Wenn man es auf die, sag ich mal, Erotik-Szenen runterbricht, die ja ohnehin schon sehr rar gesät sind.
Hättest du gerne mehr gehabt?
Natürlich, Alter, was denkst denn du?
Okay.
Genau, weiter geht's mit der Handlung. Der Film fängt schon mit ein paar Fragen an, weil man sieht einen jungen Afroamerikaner mit dreckigen, zerrissenen und teils blutigen Klamotten, der in eine Kirche läuft, in der gerade ein Gospel-Gottesdienst abgehalten wird. Er hat ein übel zugerichtetes Gesicht und in der Zeit, in der er durch die Kirche auf den Prediger oder Pastor zuläuft, sieht man in ganz kurzen Jumpscare-artigen Flashbacks ganz, ganz kurze Sequenzen, die einen schon extrem neugierig machen und so ein bisschen verraten, was passiert ist.
Ja. Ja.
Nachdem er bei seinem Vater, dem Pastor, angekommen ist, kommt die Titeleinblendung einen Tag zuvor. Also das heißt, der Film, den wir zu sehen bekommen,
spielt einen Tag davor.
Genau, spielt natürlich einen Tag davor und zeigt uns, was alles davor war und was auf diesen Moment, als er in die Kirche kommt, passiert ist. Um den Ort der Handlungen schon mal ein bisschen zu fixieren und deutlicher zu machen, nämlich das Mississippi-Delta im Jahre 1932, sehen wir besagten Jungen auf einem Baumwollfeld arbeiten und er hat die Arbeit beendet, kommt nach Hause zu seiner Mutter. Man sieht, es ist für alle Beteiligten noch eine heile Welt. Ja, gut, wie widersprüchlich kann die Aussage sein, Mississippi-Delta, Afroamerikaner, wie heile kann da die Welt für die sein? Ne? Aber nichtsdestotrotz, es ist alles in Ordnung. Er kommt nach Hause, unterhält sich kurz mit seiner Mutter.
Wäscht sich kurz, soll seine Geschwister wecken. Und man sieht, dass er sich seine Gitarre und ein Bett schnappt und dann nach draußen geht, wo dann zwei Brüder auf ihn warten, nämlich seine Cousins.
Genau, seine Cousins. Das Brüderpaar Smoke und Stack, beide Charaktere, gespielt von Hauptdarsteller Michael B. Jordan. Super gut gespielt, muss man dazu sagen.
Brillant.
Weil jeder dieser beiden Brüder hat einen eigenständigen Charakter.
Das ist super dargestellt, ja.
Und das kann er. Also er hat wirklich jedem dieser beiden Brüder
seinen eigenen Touch gegeben.
Ganz genau, einen eigenen, ja, wie du sagst, Touch gegeben, den er aber auch für den kompletten Film überhalten kann.
Ja.
Also er fällt nicht in irgendeine Rolle, wo man sagt, ja, er spielt jetzt einheitlich, sondern er hat wirklich jedem der Brüder eine einzige Note mitgegeben.
Auf jeden Fall kommen sie, nehmen sie ihn auf und fahren dann in die Stadt.
Nur, du musst gleich dazu sagen, sie trennen sich ja, weil sie wollen ja ein Tanzlokal aufmachen,
ja,
wo nur für Schwarze ist, von Schwarzen für Schwarze.
Ja.
Das
eine sogenannte Duke-Joint.
Genau, ein Duke-Joint, wo die Baumwollarbeiter
unter sich feiern können.
Nicht nur unter sich, sondern wirklich am Ende eines harten Arbeitstages wirklich trinken können, feiern können. Ausgelassen, du Musik tanzen können.
Ja.
Und sie wollen das so ein bisschen aufziehen wie in Chicago, wo sie ja herkommen. Beziehungsweise ja. Sie sind ja aus diesem Mississippi Delta, sind nach Chicago gegangen.
Und da Geld gemacht.
Nicht nur, sie haben auch ihren Ruf aufgepeppt.
Den sie vorher schon in dem Mississippi Delta hatten, berüchtigt und
gefürchtet
waren.
Mit diesem, sag ich mal, Willen, da so ein bisschen Chicago-Style in das Mississippi Delta zu bringen, kaufen sie eine alte, stillgelegte Mühle von einem Weißen.
Holzmühle, ja.
Allein schon bei diesem Kauf, wo dann auch der Kaufbetrag in einer Tasche übergeben wird, sieht man schon, dass es fast aus den Fugen gerät. Ja, weil die Schwarzen sind ja nach wie vor dort nicht gerne gesehen oder es stehen sehr
nicht
weit unten.
In dieser Rolle gesehen, muss es anders sein, nicht in dieser Rolle gesehen. Die sind ja eher dafür da, die niedrigen Arbeiten, die Landarbeiten zu machen, sind Sklaven.
Ganz genau. Und dann kommen aber zwei, die einen Ruf haben, auch gefährlich und nicht gerade dumm zu sein. Und die machen dann Geschäfte.
Mit einem ehemaligen Ku Klux Klan
Mitglied. Nein, mit einem aktiven Ku Klux Klan Mitglied.
Stimmt, ja.
Und ja, ich sage ja, da gerät das Ganze schon fast aus den Fugen. Also es wird zumindest schon nach den Waffen gegriffen. Und es wird aber Gott sei Dank abgewendet. Der Kauf wird abgewickelt. Ja, und so steht für das Brüderpaar nichts mehr im Weg, sollte man meinen. Es spielt natürlich die Zeit gegen sie, weil sie wollen unbedingt an diesem Wochenende ihren...
Nein, nicht an diesem Wochenende, sondern diesen Abend.
Ja.
Diese Unterhaltung, sie fahren zu dem mitgebrachten LKW, den sie die Sachen, den Alkohol aus Chicago mitgebracht haben, weil, wie wir uns erinnern, zur damaligen Zeit gab es nur selbstgebrannten im Mississippi Delta und keinen zu kaufenden Alkohol, deswegen die Prohibition.
Ja, auf jeden Fall teilen sich die Brüder auf.
Ja.
Ne? Einer nimmt den kleinen Cousin mit. Den Jungen, von dem wir auch anfangs gesprochen haben.
Der andere fährt in die Stadt, um die restlichen Sachen zu organisieren.
Genau, um die Besorgungen zu machen. Und allein da merkt man schon, wie ihnen der Ruf vorauseilt mit dem kleinen Mädchen, die auf den Truck aufpassen soll.
Das ist super dargestellt, wo sie dann sagt, weißt du, wer ich bin?
Ganz genau. Sie sagt natürlich, ja, ich weiß, wer du bist.
Oder nein.
Und sie möchte ja schon weglaufen.
Sie erkennt ihn ja nicht in dem Sinne, sondern sie erkennt ja nur den Namen, der dahinter steht.
Genau, und sie möchte ja dann schon weglaufen, weil sie Angst hat.
Ja. Ne?
Und da ist es richtig gut gemacht, dass er so dargestellt wird, dass er zwar ein Gauner ist, aber ein Gauner mit Herz. Ähnlich so wie ein Robin Hood zum Beispiel.
Ja.
Weil er dann eben sagt, ja, wenn du auf den LKW aufpasst, wo eben unsere ganzen Sachen drauf sind, gerade der Alkohol, der ja am wichtigsten ist.
Gebe ich dir 10 Cent die Minute.
Genau.
Solange ich weg bin.
Sie sagt aber zu und dann sagt er, okay, und das jetzt musst du aber gegenhalten. Ja? Also du musst mir ein Angebot machen, weil Zahlen müssen sich immer gegenspielen. Ich sag dir 10 Cent und du sagst
50.
Mir eine Zahl. Was möchtest du haben für jede Minute? Ja? Sie sagt 50, er sagt 20. Ne? Und dann einigen sie sich und da merkst du schon, dass der das Herz am rechten Fleck hat, dass er also nicht ganz so ein Schwein ist, wie man vielleicht gerne sehen möchte.
Ja.
Nichtsdestotrotz geht er rein in diesen Laden, möchte die Besorgungen machen und wird nach draußen gehupt. Das heißt, jemand interessiert sich für seinen Truck. Und in dieser Szene erleben wir ihn aber direkt gleich von der anderen Seite, nämlich als skrupellosen, ja, Gangster, der er ja auch ist. Er kennt die beiden Männer, die ihm den Truck leerräumen wollen und schießt erst einmal dem einen in die Arschbacke, dem anderen unerwartet, weil man dann meint, okay, die Sache ist geklärt, man kennt sich, dennoch die Kniescheibe weg. Mit der Antwort, was wäre das für eine Situation, wenn man wüsste, man kann mich beklauen und es passiert nichts.
Ja.
Also er setzt gleich ein Zeichen mit mir nicht. Oder
das
halt
ist
mit,
super
genau, mit mir und meinem Bruder nicht. Ja, weiter geht's. Während der eine Bruder Smoke in der Stadt die Besorgungen macht, möchte der andere Bruder Stack in Begleitung seines jüngeren Cousins einen Musiker am Bahnhof abholen. Und dieser Musiker wird gespielt, wirklich auch sehr, sehr gut gespielt von Delroy Lindo. Dieser soll am Abend in ihrem Musikschuppen auftreten. Da ist auch diese Verhandlung, ich gebe dir $20, nee, ich möchte mehr. Ja, aber ich habe hier noch das original selbstgebrannte Bier aus Chicago und das kommt ja bei dem super gut an.
Aber vorher wurde dann gesagt, ja, du gibst mir zwar vielleicht $20 und dein Schuppen ist aber nur heute Nacht offen. Und da, wo ich hingehe, das ist jeden Freitag offen.
Und schon seit 10 Jahren bin
oder
ich da.
Oder jeden Samstag, je nachdem halt. Ja. Aber da gehe ich jeden Wochenende, das ist schon seit 10 Jahren so und es wird auch die nächsten 10 Jahre so sein.
Genau.
Das ist auch echt super dargestellt, um das dann zu machen.
Vor allem auch dieser Geschäftssinn, der bei diesen Leuten auch vorherrscht.
Von beiden Brüdern dann auch hinterlegt ist.
Ja, ja, aber auch bei dem Musiker, der auch. Ja eben auch sagt, du hör zu, du kannst mir das gar nicht bezahlen, ne? Oder du bezahlst mir nur heute den Tag.
$20, genau. Aber dann siehst du, wie du gerade gesagt hast, mit dem Bier, wie leicht dann ein Mensch wieder in seine Abhängigkeit reinrutscht, nur durch das Bier bricht er seinen Willen, der eigentlich nicht zu denen möchte, sondern eigentlich das, was er immer macht, wo er immer sein Geld bekommt, ja, auch sein Alkohol. Nur weil es ein Bier aus Chicago ist, sage ich es jetzt mal so, oder kein selbstgebrautes, wie in dem Mississippi Delta vielleicht verkauft wird, sondern ein kaltes Bier.
Ja, aber ich meine, da siehst du, dass die Loyalität der Abhängigkeit gilt und nicht dem, der dir das Geld gibt.
Ja. Ja.
Nichtsdestotrotz, Stack rührt am Bahnhof ordentlich die Werbetrommel. Ja, die wollen ja den Schuppen vollkriegen, ist ja klar, möchte ja jeder. Bei dieser Aktion wird eine Frau auf ihn aufmerksam, die ihn auch sofort, sag ich mal, verbal so ein bisschen angeht. Und es stellt sich ganz, ganz schnell raus, dass das seine Ex-Affäre ist. Ich glaube, das wäre nicht ganz so schlimm, wenn sie nicht weiß wäre. Die lässt sich halt da gleich so ein bisschen drüber aus, wie mies sie es fand, damals so abserviert zu werden. Das ist für die Story-Entwicklung, ist es vielleicht nicht unbedingt ausschlaggebend oder wichtig, aber dennoch ist es für den Zuschauer ungemein informativ und ja, indirekt dann doch wieder wichtig, dass man die ganzen Verbindungen untereinander so ein bisschen mitbekommt. Und das Geile ist halt einfach, dass man das nicht in irgendwelchen, ja, Flashbacks macht, zurückblenden oder auf irgendeine andere Art und Weise, sondern wirklich in den Dialogen verpackt. Und das ist aber jede Unterhaltung dort so. Der Film lässt sich von Anfang, ja, relativ lange Zeit, also eine knappe Dreiviertelstunde ungefähr, bis das mal so wirklich in Fahrt kommt. Aber er ist dennoch unglaublich unterhaltsam, weil du erfährst immer und immer mehr. Natürlich ist er auch sehr spannend, weil du dir denkst, ja, wie geht's jetzt weiter? Schaffen sie es, diese, ja, ich will immer sagen, Musikbox, diesen Schuppen aufzumachen? Passiert noch irgendwas, ja, was Schlimmes? Und bis sie mal alles beieinander haben, dauert es tatsächlich so seine Zeit. Das ist vielleicht für manche Leute eine Geduldsprobe. Wenn du wirklich davon ausgehst oder darauf spechtest, dass du einen Film bekommst, der von der ersten Minute voll reingeht, dann bist du da absolut falsch. Und genau das ist das Geile. Weil der Film, in unserer Lieblingsdekade, die 80er und 90er, baut der als erstes mal eine Story und eine Handlung auf, so ein Grundgerüst. Ja, also ein Fundament und das gießt der richtig geil aus.
Ja.
Und das ist wie bei einem Hausbau das Allerwichtigste. Wenn das Fundament nicht passt, dann ist dein Imperium, dein Haus auf Sand gebaut und es stürzt ein. Und da punktet der Film schon. Der gibt dir ein wirklich solides Fundament.
Rollt immer wieder kleine Pieces hier rein, wo
genau,
du sagst.
Genau, so ein paar Informationen und auch so ein paar Reize, wo du sagst, ah, da möchte ich dabei bleiben.
Ja.
Die haben den Musiker vom Bahnhof abgeholt, haben den für ihr Tanzlokal gewinnen können. In diesem Moment springt der Film zurück zum anderen Bruder Smoke, der so eine Art Schamanen-Voodoo-Priesterin, könnte man vielleicht sagen, geht. Und über die erfahren wir dann auch relativ schnell, dass es sich um seine Ex-Freundin bzw. Ex-Frau handelt, mit der er ein Kind zusammen hat, welches allerdings schon vor Jahren gestorben ist. Und das gibt dieser ganzen Beziehung, dieser ganzen Verstrickung miteinander sogar nochmal einen recht emotionalen Touch.
Intensiveren Touch, würde ich sogar sagen.
Dass man auch sieht, weil er kommt ja auch an das Grab von seinem Kind und pflegt es. Das ist schon wieder so ein kleiner Beweis, so ein optischer Beweis, dass er auch kein kaltherziger Mensch ist, sondern sogar Familienvater hätte sein wollen, können.
Ja.
Ja, diese Dame möchte er für ihr Tanzlokal als Köchin gewinnen. Ja, bis zur Eröffnung des Tanzlokals dauert es noch ein wenig und es werden noch einige Charaktere mehr eingeführt. Doch einer der wichtigsten Charaktere wird allerdings erst nach einer knappen Dreiviertelstunde eingeführt. Und zwar handelt es sich um einen Mann, der leidend und geschunden auf ein Farmhaus zuläuft, um dort Hilfe zu suchen und Einlass zu erbitten. Das dort lebende Paar oder ja, Ehepaar, was dann die Tür aufmacht, sieht, dass der Mann schon beinahe verbrannt aussieht. Also er qualmt noch richtig.
Der Rücken ist verbrannt.
Und die nächste Blende ist direkt die Männer, die ihn verfolgen. Das sind indianisch stämmig ausschauende Leute. Die kommen auch an dieses Farmhaus hin, klopfen und es öffnet nur die Ehefrau. Einer dieser Männer meint schon, ja, sie hoffen, dass die Leute diesem Mann keinen Einlass gewährt haben. Und der Zuschauer sitzt schon dran und denkt sich, okay, wieso, weshalb, warum? Also ich saß damals auch wirklich dran und wusste nicht, wieso. Als dann die Sonne kurz vorm Horizont ist, droht unter.
Seinen Zenit hatte.
Genau, und auch droht unterzugehen, ergreift die Gruppe von Männern schon beinahe schlagartig die Flucht.
So würde ich es bezeichnen, ja.
Und ja, die Frau schließt die Türe, geht zurück ins Farmhaus und ruft nach ihrem Mann.
Keine Antwort.
Keine Antwort. Sie öffnet die
Schlafzimmertüre
und was sie dort sieht, lässt nicht nur ihr, sondern auch dem Zuschauer das Blut in den Adern gefrieren. Denn dort sitzt der hilfesuchende Mann im Schaukelstuhl, komplett blutverschmierten Mund, spitze Reißzähne, aber nicht diese typischen Dracula-Reißzähne, die nur die Schneidezähne sind, sondern wirklich so ein richtig, wie so ein Haifischmaul. Ja? Also jeder einzelne Zahn ist spitz, leuchtend rote Augen. Ihr Mann liegt blutüberströmt am Boden, aber er erhebt sich in genau diesem Moment ebenfalls mit leuchtend roten Augen und Reißzähnen im Mund. Und da wird es dem Zuschauer zum allerersten Mal klar, wir haben es hier nicht mit einem Südstaaten-Drama oder einem Musikfilm oder so einem, ja, Rassendrama zu tun, sondern definitiv mit einem Vampirfilm. Und das trifft einen wirklich wie ein Vorschlaghammer, weil man hat bis dato nicht im geringsten
damit gerechnet,
weil du aber auch nicht einen einzigen Ansatz bekommen hast.
Hierzu, ja. Und das ist super.
Genau, nicht einmal irgendwelche Erzählungen oder Berichte. Ja, wir haben irgendwie
mal hier davon gehört.
Genau, im Mississippi-Delta häufen sich seit Jahren oder seit den letzten Monaten die Todesfälle.
Ja.
Wie man es aus diesen ganzen Vampirfilmen meistens eigentlich auch kennt. Wenn dann Leichen gefunden werden, die blutleer waren oder Bissstellen, hörst du gar nichts. Und umso genialer ist dann dieser, sag ich mal, Genre-Twist, dass du dann plötzlich weißt, worum es tatsächlich geht.
Ja.
In dieser Szene macht es den Film nicht nur gut, sondern erstklassig.
Ja.
Und das Geniale ist noch zusätzlich, die optische Darstellung der Vampire, zumindest was das Aussehen angeht, ist wirklich furchteinflößend und
bedrückend.
Ja, und auch wirklich ausnahmsweise mal wieder einzigartig.
Ja.
Das Einzige, wo man sagen könnte, womit man sie vergleichen könnte, wäre mit den Vampiren aus 30 Days of Night.
Ja.
Mit dem Josh Hartnett.
Ja, in einem Arktis, der spielt, ja.
Ganz genau. Bloß die Augen sind unterschiedlich und die geben aber dem Film so einen richtig genialen Touch.
Ja.
Weil die leuchten wie die Katzenaugen, die so ein bisschen das Licht noch reflektieren. Und mit genau dieser Option spielt der Film das eine oder andere Mal. Ja, wenn man dann nur noch in der Dunkelheit die Augen sieht, auch nur irgendwo im Hintergrund. Und das gibt wirklich nochmal so einen richtig guten Kick. Ja, und bis eben dieses Farmhouse-Desaster passiert, vergeht halt tatsächlich so eine halbe, dreiviertel Stunde, wenn nicht sogar schon fast eine ganze Stunde, bis man den ersten Vampir tatsächlich auch zu Gesicht bekommt. Aber wie schon erwähnt, das ist extrem wichtig, weil der Film gibt dir diese Background-Stories, die du wirklich brauchst, um zu verstehen, warum es zwischen vielen Leuten diese Spannungen gibt. Genau, diese Emotionen, teilweise auch Wut aufeinander herrscht. Und damit spielt der Film. Und das ist auch unglaublich gut gemacht. Und schon am Abend der Eröffnung ist das Tanzlokal rappelvoll. Es ist wirklich gut besucht. Die Leute tanzen, feiern, haben, glaube ich, auch Glücksspiel mit drinnen. Ist auf jeden Fall voll. Die inzwischen dreiköpfige Gruppe von Vampiren findet im Laufe der Nacht den Weg zur Tanzscheune. Und niemand ahnt von diesen dort tanzenden, sich amüsierenden Leuten, welche Bedrohung dort gerade auf sie zukommt. Und dass die Vampire alle weiß sind, ist für das Brüderpaar ausschlaggebend, ihnen den Zutritt zu verweigern, weil es ist eigentlich eine Veranstaltung oder eine Lokalität von Farbigen für Farbigen.
Ja.
Und dadurch, dass es ja wirklich diese Spannungen zwischen Schwarzen und Weißen gibt, sagen sie, tja, was wäre denn, wenn wir sie reinlassen? Jemand schaut die Frau von denen zu lange an, jemand rempelt sie aus Versehen an oder steigt ihnen auf den Fuß, dann haben wir größere Probleme, als sie jetzt abzuweisen. Und mein gut, das haben halt einfach damals, die waren damals die Probleme der Schwarzen.
Ja. Was zu erwähnen wäre, dass sich die drei getarnten Vampire hier, um Einlass zu gewähren in diesen Zug, sich als Musiker tarnen, nenne ich es jetzt mal, um für die schwarze Bevölkerung zu spielen, auch vorspielen vor ihnen, um Einlass zu gewähren, aber logischerweise abgewimmelt werden.
Genau.
Um keine Probleme damit zu bekommen.
Ganz genau. Und da hast du aber auch was angesprochen. Sie geben sich als Musiker aus und im weiteren Verlauf des Films hören wir sie ja musizieren und das sogar richtig gut.
Das ist echt gut, wie dann die Ex-Freundin von dem einen das ausspionieren soll, ob sie Geld dabei haben.
Genau.
Wirklich.
Ob sich rentieren würde, die überhaupt reinzulassen.
Und wie sie dann draußen rumspielen. Also, das ist ja alles Live-Musik, das ist nicht irgendwie Cover, sondern das ist ja wirklich, kann man nachlesen, alles, ob es jetzt im Club die Schwarzen, auch der Lindo, der spielt ja wirklich Mundharmonika, auch der Cousin spielt wirklich Gitarre, das ist wirklich so einstudiert, die drei haben auch spielen gelernt.
Und vor allem auch singen, weil sie haben ja auch Gesangspart.
Ja.
Da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist
super.
Super, super gut gemacht.
Ja.
Also da würde ich sogar sagen, da würde ich mich sogar wetten, dass der Film für bestes Sounddesign bzw. besten Soundtrack auch einen Oscar bekommt. Würde ich jetzt zumindest mal
wäre zu hoffen.
Auf den Tisch werfen. Und das, was du gerade angesprochen hast, dass die Mary, die Verflossene von Stack, die drei Vampire aufsucht, das ist genau nach der Hälfte der Laufzeit. Und das klingt schon ein bisschen schäbig oder abwertend, wenn ich jetzt sage, dass es da erst richtig Fahrt aufnimmt, aber
nein, den Film würde ich gar nicht so behaupten, sondern der Film nimmt sich halt dafür Zeit, einen guten Film erstmal zu etablieren, wie du immer schon gesagt hast, ein gutes Fundament, um eine brillante Geschichte bis dahin erzählt zu haben, um weiterführend für den Film zu ist.
Und das macht er aber unglaublich gut und nämlich wirklich, wie schon gesagt, ab der Hälfte des Films geht dann diese Vampir-Story, diese Vampir-Action erst richtig los. Und wir haben es dann ungefähr ab da, so mit so einem From Dusk Till Dawn meets Night of the Living Dead Szenario zu tun.
Unheimlich gut.
Wie sich die Vampire schon darstellen, also der Anführer der Vampire. Es ist so richtig geil. In dem Moment, wo er sich eigentlich mehr oder weniger als Vampir offenbart, der Geifer läuft ihm vom Kinn. Er hat auch diese typischen Dracula-Hände, die so lange Finger haben.
Aber nicht ins Lächerliche gezogen, sondern einfach glaubwürdig.
Ja, glaubwürdig und professionell auch in Szene gesetzt. Also es ist jetzt nichts, wo man dann sagt, ja, er nimmt irgendwas in die Hand und dann knickt die Finger so nach hinten ab, weil die einfach zu lang sind.
Ja, wie die meisten Vampirfilme, ja.
Und das macht unglaublich viel Spaß, diesen Vampiren, bei der Arbeit zuzusehen. Weil wie die meisten Vampire verwenden sie so die Psyche, diese Psychotricks auf ihre Opfer. Und das machen sie hier auch ganz, ganz gezielt und auch geschickt. Und da siehst du, dass der Vampir wirklich, wie wir es damals gesagt haben in unserem Podcast zu Fright Night, nicht irgendwie der romantische Frauenaufreißer ist, sondern wirklich ein Raubtier, wo nur darauf aus ist, zu jagen.
Die nächste Beute zu schlagen.
Und zu fressen.
Ja.
Da können die das hier unglaublich gut darstellen. Wirklich, die Vampire sind wie so Strategen, die ihre Opfer ganz gezielt auswählen, rauspicken und auf den richtigen Moment warten. Also nicht so, ja, wir haben jetzt die Möglichkeit zuzuschlagen, also machen wir das und fliegen auf, sondern wirklich wie so eine Katze, die erst einmal mit ihrer Beute so ein bisschen spielt und dann im richtigen Moment zuschlägt.
Eine Schlange, ja.
Ganz genau. Und was daraus dann resultiert, ist eine immer mehr anwachsende oder immer größer werdende Anzahl an Vampiren, der natürlich auch immer mehr Menschen der Tanzgesellschaft zum Opfer fallen. Und das haben sie unglaublich gut verstrickt. Du weißt nicht, wer ist zum Opfer gefallen, sondern das siehst du immer erst dann, wenn es wirklich soweit ist, wenn es aber dafür das dementsprechende Opfer schon zu spät ist.
Ja.
Und ja, wie schon gesagt, das können die unglaublich gut verstricken. Also nicht jeder, der dieses Tanzlokal verlässt, wird ein Opfer, aber auch gleichzeitig nicht jeder, der in dieses Tanzlokal wieder reingeht, ist ein Mensch.
Aber er muss erst um Einlass bitten.
Genau, das ist ein
geiler Twist jedes Mal.
Ja, nicht nur ein geiler Twist, sondern sie machen das unglaublich geschickt. Ja,
allein mit dem Türsteher, lass mich doch rein, lass mich doch rein.
Ja, oder willst du jetzt da mir länger noch im Weg stehen oder bittest du mich jetzt rein oder lässt du mich jetzt rein? Ja, natürlich, komm rein und schon ist die Erlaubnis ausgesprochen, weil dieser Film hält sich unglaublich krass an diese Vampirvorgaben. Ja. Also ein Vampir kann, wie wir alle wissen,
nicht ohne Einladung das Haus betreten.
Oder die Räumlichkeiten. Also er muss immer erst hereingebeten werden. Ja. Und daran hält sich dieser Film wirklich super krass. Und damit steht und fällt die Sicherheit in diesem Tanzlokal. Bis es soweit ist, wissen wir nicht,
wer betroffen ist.
Wer betroffen ist. Sind es schon die Großzahl der Besucher oder noch keiner? Das haben die super cool hingekriegt.
Ja.
Um aber nicht allzu viel vorwegzunehmen, möchten wir die Handlung bzw. die Story jetzt hier abbrechen. Wie es weitergeht, wer alles dran glauben muss, schaffen sie es, die Vampirbedrohung zu beseitigen. Da muss sich jeder selber ein Bild von machen. Setzt euch hin, schaut euch den Film an. Man kann ihn sich im Einzelhandel auf Blu-ray zulegen, sollte man sich auch zulegen, weil das wirklich ein Film ist, den man sich auch immer wieder anschauen kann. Er ist auf Amazon Video, ist er momentan für eine Kauf- bzw. Leihgebühr zu erstehen, aber da ist kein Geld verschwendet.
Nein, definitiv nicht.
Also ihr solltet auch nicht warten, bis er irgendwo gratis ist. Weil, Leute, wenn die Oscar-Verleihung im März ist und ihr wollt sie euch unbedingt anschauen, dann solltet ihr wirklich wissen, wieso diese Oscars vergeben werden. Und dann solltet ihr auch wissen, jawohl, der Film hat zu Recht diesen Oscar verdient. Und ich bin gespannt, ob der Film sogar als bester Film des Jahres durchgeht. Oder was sagst du, Patrick?
Es sind noch andere Filme nominiert, aber ich gehe davon aus, weil es wäre zum ersten Mal der Geschichte, dass ein Horrorfilm beste Geschichte hat.
War es nicht damals auch Bram Stokers Dracula als bester Film?
War nominiert, aber nicht gewonnen.
Ah, okay. Aber dann muss ich auch ganz ehrlich sagen, es wäre auch nicht dramatisch. Wobei ich aber sagen muss, dafür ist der Film aber, glaube ich, nicht abgedreht und freaky genug. Weil wenn ich überlege, die letzten Oscar-Filme, zum Beispiel Birdman mit Michael Keaton.
Zurecht bekommen, ja.
Ja, mag schon sein, zurecht bekommen, aber der war auch sehr abgedreht. Dann Everywhere, Everyone, All at Once.
Auch,
so ja. Der Titel war es, glaube ich. Der war ja auch unglaublich abgespaced, also total, eigentlich schon fast geisteskrank, wenn man das so möchte. Und die ganzen Oscar-Filme sind eigentlich entweder so bierernste Independent-Filme, wie es damals The Whale war mit dem Brandon Fraser.
Auch zu Recht.
Oder sie sind so abgedreht, dass man sagt, ich kann mit diesem ganzen
Storyline nichts anfangen.
Ja, mit dieser Storyline und so überhaupt nichts anfangen. Und da
ist... La La Land das Beispiel.
Habe ich nicht gesehen. Ist ein Tanzfilm, ist ein Musical-Ding. Da bin ich schon raus.
Aber nee.
Mag ich grundsätzlich nicht. Aber nichtsdestotrotz, da fällt ja dann Blood and Sinners eigentlich schon komplett raus. Weil er ist ein unglaublich guter Film. Ein Film, den man nachvollziehen kann. Wo aber auch eine gut nachvollziehbare Storyline hat.
Yes.
Also wenn der den Oscar bekommt, dann kann man sagen, mach ich ein Fass auf. Na, weil ungelogen, also der Film, der schafft es wirklich mit spielender Leichtigkeit, jegliche Fettnäpfchen, Klischees, Vorurteile gekonnt zu umschiffen. Weil in dem Film geht es überwiegend bzw. hauptsächlich um die schwarze Bevölkerung der Südstaaten, genauer gesagt im Mississippi-Delta der 1932er Jahre. Und was besonders hervorzuheben ist, ist, dass der Film keinen Platz für Comedy oder Slapstick-Einlagen hat oder irgendeine Darstellung oder ein Dialog, der diesen Film noch so ein bisschen Humor verleihen soll, sondern es ist ein bierernster Film und genau das zieht den Film aber auch nicht in den Dreck.
Nein.
Das ist ja das, was wir zwei immer kritisieren bei Filmen, dass es egal wie ernst der Film ist und egal wie ernst die Situation auch gerade ist, es gibt immer irgendwo so einen
Seitenhieb von Comedy.
Ja, so irgendeinen Noob, der an der Seite steht und irgendeinen blöden Kommentar reinwirft, der nur lustig sein soll. Und da gehen ganz, ganz viele Stimmungen in vielen Filmen ganz kaputt.
Ja.
Wo man echt sagen muss...
Was sollte das jetzt?
Ja, ich habe da gerade letztens noch einen Film im Kopf gehabt, wo ich sagen musste, das ist das beste Beispiel. Der Film baut unglaublich viel Ernsthaftigkeit und ja, Bedrohung auf. Und dann kommt irgendein dummer Spruch und macht alles zunichte. Wo du sagst, ja, soll ich jetzt Angst haben oder lachen? Und genau das ist bei Blood and Sinners nicht der Fall. Weil der Film schafft es auch, seine Hauptpersonengruppe als hart arbeitende Bevölkerung darzustellen, die auch nicht in irgendeine Ecke gedrängt wird oder mit irgendwelchen Klischees zu versehen, sondern er präsentiert sie als mutige und musikalisch brillant aufgestellte Menschen, denen man auf genau diese Art und Weise auch den Respekt zollt,
den
sie verdienen.
Ja. Klar,
ich meine, wer auch von Anfang an diese Thematik rangeht, oh nein, die Bösen sind alle weiß und die sich auf diese Rassenfrage schon einlässt, der zeigt eigentlich nur, wie kleingeistig er selbst ist.
Stimmt.
Weil wer dem Film eine ehrliche Chance gibt, der wird äußerst positiv überrascht sein, weil der Film verliert sein Ziel nie aus den Augen, und zwar eine Geschichte zu erzählen, um ein Brüderpaar, das ein Tanzlokal eröffnen möchte, um dieser hart arbeitenden schwarzen Bevölkerungsgruppe nach einem harten, zermürbenden Arbeitstag auf den Baumwollfeldern eine Lokalität zu bieten, wo die sich dann wirklich ausgelassen und frei fühlen können.
Ja.
Und dabei ist, glaube ich, dieses Vampir-Thema nur so eine Randnotiz. Aber auch so die Lokalität, also auch, dass man sich auch wirklich mal das Mississippi-Delta raussucht, abseits vom Ku Klux Klan und wirklich so wie das Mississippi-Delta der Film oder Mississippi Burning, wo es nur darum geht, wie die Schwarzen vom Ku Klux Klan misshandelt und getötet worden sind, sondern dass man wirklich da mal auch so ein Vampir-Szenario mit reinflechtet. Das ist auch was ganz, ganz Neues, finde ich. Also ich habe noch nie von einem Vampirfilm im Mississippi-Delta gehört. Aber alles, was ja, wie schon gesagt, da in diese Richtung geht, ist tatsächlich immer nur so dieses Apartheid-Thema.
Ja.
Und da war wirklich so Vampire eine ganz, ganz abwechslungsreiche Erfrischung.
Ja.
Und das fand ich einfach auch genial, dass man da wirklich mal gesagt hat, wir wollen diese Thematik
im Hintergrund stellen.
Man weiß ja nicht, bekommt man es hier mit einem Gangsterfilm zu tun? Hat man einen Vampirfilm oder
Rassendrama.
Ja, so ein Rassendrama. Und Blood and Sinners ist tatsächlich alles zusammen. Das ist wirklich so, diese drei Komponenten zusammengeworfen. Natürlich auch noch ein bisschen Drama und Thriller etc. etc. Das alles zusammengeworfen, ordentlich durchgemixt, und heraus kam wirklich ein brillanter Film, der es, finde ich, wirklich verdient hätte, den Oscar abzuräumen.
Hoffe es.
Nicht unbedingt in allen 16 Kategorien, aber zumindest bester Hauptdarsteller und bester Film.
Und beste Musik.
Ja, das auf jeden Fall.
Das ist unglaublich, wir haben ja auch schon erwähnt, aber das ist der Sound im Film, sei es, wenn Gitarre gespielt wird, sei es, wenn irgendwer singt, das ist, haben wir auch schon gesagt, alles live, selber einstudiert und nicht irgendwie von irgendwelchen Musikern im Hintergrund, sondern die Charaktere schauspielern das oder singen das selber.
Ja, weil sie es erlernt haben für diese Rolle.
Und das ist echt brillant.
Mit Sicherheit. Und ich sage ja, also was das angeht, ist ja das ja teilweise noch ein richtiger Musikfilm.
Nein. So
ja, was heißt richtiger? Nicht unbedingt.
Kein Musikfilm, sondern was du eher immer kritisierst, ein Tanzfilm.
Und deswegen, ja, sage ich ja, nicht richtig Musikfilm, sondern die Musik ist wirklich eine extrem wichtige Komponente. Ja. Es gibt eine Einstellung, wo das Tanzlokal so ein bisschen näher beleuchtet wird.
Wo dann durch die ganzen Jahrzehnte diese Musik beleuchtet wird. Ja. Und das ist auch super.
Ganz genau, wo alles, also so diese komplette, sag ich mal, Entwicklung des Blues und Jazz, angefangen mit diesen afrikanischen Tänzern, wo du siehst, dann über so...
Über die Jahrzehnte.
Genau, über die nächsten Jahrzehnte bis wirklich aktuell auch dann, wenn du einen DJ. Hip-Hop und einen DJ siehst.
Ja, und das ist echt super.
Das war als erstes für mich so ein bisschen, Alter, was geht denn jetzt ab?
Ja.
Bis dir dann wirklich klar wird, ey, die gehen hier durch die Jahrzehnte durch, um dir zu zeigen...
So evolutioniert sich die Musik
ganz und hat
sich die Musik evolutioniert.
Und vor allem auch, wie geschichtsträchtig so auch gerade die Afroamerikaner in diesem Musikbereich tatsächlich sind.
Sind und waren, ja.
Deswegen, es ist ja so viel mehr als nur grob runtergebrochen ein Vampirfilm oder ein Horrorfilm, sondern ein Film, der verschiedenste Genres zusammennimmt, mixt, teilweise auch Genre, die überhaupt nicht zusammengehören oder zusammenpassen, und dennoch einen Film ergeben, der ein homogenes Bild resultiert, der vereint. Vereint, der auch wirklich Spaß macht.
Von der ersten bis zur letzten Minute, ja.
Je nachdem, wie man es halt ansehen möchte.
Natürlich.
Das, was man sieht, ob das Spaß macht oder nicht. Aber er ist auf jeden Fall kein Film, wo man sagt, er ist ein absoluter Rohrkrepierer. Ganz im Gegenteil.
Im Gegenteil, ja. Darauf möchten wir hinaus.
Ganz genau, er ist eine absolute Empfehlung. Ja. Soweit wären wir eigentlich jetzt durch. Patrick, hast du noch irgendwelche Fun Facts?
Nein.
Nichts? Okay. Ich
habe nicht wirklich was hierzu gefunden.
Okay. Also mir ist zum Beispiel aufgefallen, dass für den doch recht blutigen Endkampf ab einer Stunde 47 Minuten, da vergrößert sich das Bild. Das heißt, die schwarzen Balken oben und unten, die rutschen richtig auffällig nach oben und nach unten weg und machen somit das Bild noch größer.
Ja.
Also ein kompletter Bildschirm ist im Endeffekt jetzt mit Bild ausgefüllt. Also das ist mir aufgefallen, haben sie für den Endkampf so gemacht. Und das hat auch irgendwie eine ganz geile Wirkung.
Gibt den Ganzen nochmal eine besondere Note.
Ja, weil du hast wirklich das Gefühl, es hat sich, ja, nicht nur es hat sich was, das Gefühl, es hat sich was verändert, sondern du hast tatsächlich das Gefühl, den Film doch wieder anders zu sehen. Und das ist so ein kleiner Kniff, den die da auch noch angewendet haben, der tatsächlich Wirkung hat.
Ja.
Das haben wir bei Mission Impossible Final oder Dead Reckoning auch schon gesehen, in dem bei einigen Szenen dann sich das Bild komplett vergrößert hat. Ja. Was wir auf jeden Fall noch erwähnen sollten, ist, mit einsetzendem Abspann solltet ihr nicht ausmachen. Wie ich wiederhole es nochmal, ihr solltet nicht ausmachen, weil es kommt nochmal so eine unglaublich coole End-Credit-Scene, ähnlich wie bei Marvel. Die erklärt nochmal so ein bisschen was und macht auch nochmal richtig Laune, bringt dir sogar nochmal so einen kleinen, ja, so einen kleinen Seitenhieb, wo du sagst, Alter, damit hätte ich ja überhaupt nicht gerechnet.
Ja, definitiv.
Und selbst nachdem der Abspann komplett durchgezogen ist, also von unten nach oben alle Beteiligten etc. erwähnt worden sind, kommt ganz, ganz, ganz am Schluss auch nochmal so eine ganz kleine End-Credit-Scene. Die kann man getrost weglassen. Die ist, sage ich jetzt mal, nicht wirklich ausschlaggebend.
Gibt aber auch noch eine kleine schöne Note.
Ja, eine schöne abschließende Note, da hast du recht. Aber sie gibt dir zumindest jetzt nichts Neues auf so einen kleinen Cliffhanger für einen zweiten Teil oder für Vorgeschichte, für ein Prequel oder sonst irgendwas. Aber es wäre durchaus eine geile Situation gewesen, wo man hätte sagen können, da kann man nochmal für einen zweiten Teil ansetzen. Der, glaube ich, sogar schon in Planung ist.
Habe ich zwar auch gelesen.
Ja, gut, es kommt drauf an, was will man
sich erzählen? Einen so guten Film, ich weiß, er hat ein Spielergebnis meilenweit übertroffen, hat aber, daraus möchte man dann mehr machen, aber wo ich einfach sage, lasst diesen guten Film so einfach stehen, Punkt.
Ganz genau. Wovor ich jetzt so die größte Befürchtung habe, ist, dass man da versucht, so ein Franchise draus zu machen.
Genau, das wollte ich. Ja.
Dass man da versucht, so Blood and Sinners 2, 3, 4, die Vorgeschichte, ähnlich wie man es damals mit einem Underworld-Thema gemacht hat.
Nach dem ersten Teil ja schon eigentlich.
Also da möchte ich tatsächlich sagen, ich fand die Underworld-Reihe fand ich wirklich cool. Man hat's aber.
Anders, ich anders.
Ja gut.
Das ist Geschmackssache.
Ist Geschmackssache, aber man kann zumindest sagen, man hat sich irgendwann dann halt natürlich wieder überworfen, weil man halt immer wieder versucht, was Neues reinzubringen, was Neues zu machen. Klar, dann kam mit Aufstand der Lykaner die Vorgeschichte da dazu. Hat im Endeffekt auch nichts Neues erzählt.
Genau.
Außer, dass man weiß, wie es zu diesem Kampf Werwolf gegen Vampir gekommen ist. Aber ja, dann war es das auch schon. Das hast du ja, glaube ich, in den anderen Teilen davor auch schon erzählt bekommen. Irgendwie über drei Ecken. Leute, wir sind am Ende unseres Podcasts angekommen.
Wir hoffen, dass es euch gefallen hat.
Schaut euch den Film auf jeden Fall an. Wie schon gesagt, er ist eine absolute Filmempfehlung. Er rentiert sich. Und wir haben jetzt noch eine ganze Woche wieder mal bis zur nächsten Folge.
Seid gespannt.
Bis dahin.
Bleibt gesund. Wir hören uns.
Bis dahin.
Servus. Ciao.